Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, heute möchte ich euch herzlich willkommen heißen zu der Predigtreihe, die wir schon lange angekündigt haben und die heute ihren Start nimmt. Es geht um das Buch, da haben wir auch eine Folie dazu, ich habe es auch hier dabei. Warum ich, und dann ist das nicht mehr rot geschrieben, also warum ich glaube oder warum ich nicht mehr glaube. Und ich finde, dieses Buchcover oder dieser Titel zeigt eigentlich schon, worum es geht, denn dieser Augenblick oder auch der Ort, wo ich vom Glauben abkomme, wo ich meinen Glauben verliere, ist ganz oft auch der Augenblick und der Ort, wo mein Glaube vertieft werden könnte. Das heißt, die Augenblicke und die Gründe, die dazu führen, dass Menschen ihren Glauben verlieren, sind ganz oft auch die Augenblicke und die Gründe, warum Menschen einen tieferen, einen beständigeren Glauben finden. Aber genau in diesen Augenblicken, und die fühlen sich manchmal an wie auf Messerschneide oder an einer Wegkreuzung, da gilt es eben, sich zu entscheiden. Möchte ich diesen Weg des Glaubens weitergehen? Möchte ich an diesem Gott, den ich vielleicht gerade nicht verstehe oder begreife, festhalten? Oder breche ich diesen Weg hier ab? Und das liegt sehr nah beieinander, dieses für Gott, für Jesus, für den Heiligen Geist, für den Glauben und das dagegen. Es ist manchmal nur ein Wort, ein Gespräch, ein Lebensereignis, ein Schritt vom Licht in die Finsternis oder auch umgekehrt, von der Finsternis ins Licht. Es gibt den schönen Spruch, Gott ist nur ein Gebet entfernt, aber manchmal hilft eben selbst dieses eine Gebet nicht mehr. Oder wir kennen das Sprichwort, da wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Wir möchten Ihnen an den kommenden 6 Sonntagen in der Fastenzeit 6 verschiedene Lebensläufe vorstellen, die wirklich so existiert haben und die eben auch in diesem Buch so beschrieben sind. 3 Männer haben dieses Buch herausgegeben, der Tobias Feigs, Martin Hofmann und Tobias Künkler. Wer diese Männer genau sind und wie diese Studie genau stattgefunden hat, das kann man in dem ersten Kapitel dieses Buches nachlesen. Ich möchte das Buch auch wirklich jedem ans Herz legen. Es ist ein ganz tolles und wichtiges Buch. Aber ich muss es hier ein bisschen abkürzen, sonst wird die Predigt zu lang. Auf jeden Fall haben diese 3 Männer viele Leute online befragt und dann ganz am Ende, nach vielen Aussieben, mit 15 jungen Personen ausgiebige Interviews geführt. Und zwar sind diese 15 Personen, haben ihren Glauben verloren in der sogenannten Postadoleszenzphase. Das ist die Phase im Leben, wenn man Kindheit und Jugend hinter sich hat, man tritt ein in das junge Erwachsenendasein, weil sich in dieser Phase, also die Adoleszenzphase ist eigentlich die Pubertät und wo man dann ja zu einer Identität wird, zu einer Persönlichkeit, und Post heißt ja danach. Das heißt, das ist eigentlich die Phase, wo sich das, was ich als Kind und als Jugendlicher gelernt, gehört habe, wie ich geprägt wurde, wo sich das vertieft, die Persönlichkeit. Das ist so das Alter zwischen 18 und 35 Jahren. Und das ist die Zeit, in der die meisten Menschen, nicht alle, aber die meisten Menschen vom Glauben abfallen. Und dafür gibt es, wie gesagt, ganz verschiedene Gründe. Auf das Buch aufmerksam gemacht hat mich Uwe Klein, der Vorsitzende vom Förderverein, der hat es dann auch angeschafft für die Jugend damals. Ich habe es gelesen und ich war begeistert einerseits, andererseits betroffen und schockiert. Begeistert deshalb, weil ich gemerkt habe, all diese Themen, die in dem Buch angesprochen werden, sind die Themen, mit denen ich tagtäglich in meinem Beruf zu tun habe. Durch all die Gespräche, die ich führe mit Menschen bei Geburtstagsbesuchen, Tauf, Traugesprächen, Beerdigungsgesprächen, Seelsorgegesprächen. Es sind genau diese Dinge, die die Menschen beschäftigen. Und andererseits war ich auch total erschrocken, weil ich dachte, Mensch, wie schnell sind auch wir als christliche Gemeinde, jeder einzelne von uns als Christ, als Christin, der Grund dafür, dass Menschen ihren Glauben verlieren. Und das wollen wir nicht. Und darum, denke ich, ist diese Predigtreihe wichtig. Aber das zeigt auch, dass diese Predigtreihe für jede und jeden von uns ans Eingemachte gehen wird. Das heißt, es wird unsere Identität in Frage stellen. Aber unser Anliegen ist nicht, dass wir am Ende dann verzweifelt sind und denken, Mensch, es ist ja doch viel schwerer, Christ zu sein, als ich das dachte, sondern es soll uns eigentlich ermutigen und auch befreien und entlasten, offener mit gewissen Themen umzugehen. Wir brauchen eigentlich vor nichts Angst zu haben. Wir wünschen uns, dass wir durch diese Predigtreihe sehend und wachsam werden, hörend, so wie ich es auch in der letzten Predigt vom vergangenen Sonntag gesagt habe. Dass wir Gott erlauben, in unser Leben, in unser Herz, in unsere Gedanken zu sprechen, unsere Augen zu öffnen, unser Herz weich zu machen, Mauern einzureißen, verschlossene Türen zu öffnen. Wir glauben an einen gnädigen und barmherzigen Gott. Da sind wir uns alle einig. Und die Auseinandersetzung mit diesem Thema, die wird uns hoffentlich noch einmal mehr und noch einmal tiefgehender begreifen lassen, wie groß das Opfer Jesu am Kreuz ist und wie teuer und wertvoll und kostbar das Blut ist, das Jesus vergossen hat, weil es nämlich all diese Gründe ja mit sich, mit Gott versöhnt. Diese Liebe schließt alle Schuld mit ein, warum Menschen am Glauben verzweifeln. Diese Liebe ist so groß und mächtig, dass sie uns verändern kann in sein Bild, dass Gott uns seine Identität aufprägen und einprägen kann. Die Herausgeber dieses Buches konnten am Ende insgesamt 8 Bereiche oder Gruppen erkennen, in denen Menschen zweifeln und hadern und die letzten Endes dann auch eben zu Glaubensabbrüchen führen. Diese 8 Gruppen möchte ich uns kurz vorstellen. Und es sind praktisch 4 Bereiche und jeder Bereich hat jeweils 2 Gruppen. Da ist zum einen der Bereich der Moral. Da gibt es diejenigen, die sich moralisch eingeengt fühlen. Ich denke, da haben wir sofort Dinge im Kopf. Ne? Es gibt ja viele Regeln, kein Sex vor der Ehe, Scheidung ist tabu, Homosexualität ist tabu. Also diese ganzen moralischen Regeln. Und da gibt es Menschen, die sich dadurch eingeengt fühlen und unfrei. Aber in demselben Bereich gibt es auch diejenigen, die verletzt wurden im moralischen Bereich. Und zwar ist hier nicht nur ein körperlicher Übergriff gemeint, sondern auch geistlicher Missbrauch, psychischer Missbrauch, emotionaler Missbrauch oder Übergriffe. Und diese Menschen ja, verzweifeln am Glauben oder geben ihren Glauben auf, wenn sie von Christen zum Beispiel verurteilt werden, wenn da Brüche in ihrem Leben sind, wie zum Beispiel auch Scheidungen. Und dann gibt es den Bereich des Intellekts, der sich in die Gruppe der Zweifelnden und in die Gruppe der Grübelnden einteilen lässt. Die einen bringen die christliche und die weltliche Sicht der Dinge nicht zusammen, also das klafft zu weit auseinander. Und die anderen, die Grübelnden, die hinterfragen immer wieder alle Erfahrungen und Erkenntnisse, war das wirklich Gott oder war es nur mein eigenes Gefühl. Dann gibt es noch den Bereich der Identität, wo es zum einen die Entwachsenen gibt, also wo nach dem Kinderglauben einfach nichts Neues entsteht. Man verliert sozusagen mit der Kindheit auch den Kinderglauben. Und die Gruppe der Zerrissenen, wo der Widerspruch zwischen der christlichen Lehre und dem eigenen Verständnis von der Welt zu groß ist. Und zum Schluss ist dann noch der Bereich der Gottesbeziehung, wo Menschen aufgrund von Enttäuschung Abstand nehmen, also sie sind von Gott enttäuscht, Gebete werden nicht beantwortet, die Menschen ja, sind enttäuscht von Gott, sie spüren einfach nicht, wo er ist, warum er sich distanziert, warum er nicht nahbar ist, ihre Sehnsüchte werden nicht erfüllt. Und dann gibt es da auch die Gruppe der Geplagten, die durch schwere Schicksalsschläge nicht an einen guten Gott glauben können. Und mit dieser letzten Gruppe möchte ich heute beginnen. Und übrigens werden wir auch nur 6 dieser Gruppen an 6 Sonntagen behandeln. Ja, viele von euch wissen, dass ich mich in den letzten Jahren ja vermehrt mit dem Thema Traumatisierung und Begleitung traumatisierter Menschen beschäftigt habe. Und dabei hat unter anderem das Buch Hiob eine große Rolle gespielt. Ich denke, das verwundert nicht. Hiob hat eine Menge an Schicksalsschlägen erlebt. Wir kennen ja auch das Wort Hiobs Botschaft, all diese schlimmen Nachrichten, die er erleiden und aushalten musste. Es gibt Theologen und auch andere Menschen, die, wenn die das Buch Hiob lesen, denken, naja, das ist eigentlich zu viel, sowas erlebt kein Mensch, das ist ein ausgedachtes Buch, besonders auch mit dieser Rahmenhandlung, wo Gott auf Satan trifft. Auch Theologen, es gibt einige Theologen, die sagen, das ist kein Tatsachenbericht, weil die Rahmenhandlung eher so ein literarisches Gebilde darstellt. Und es kann auch sein, dass ein Mensch das aus einer Beobachterrolle herausgeschrieben hat, aber ganz egal, wer der Autor dieses Buches ist und was seine wie er das Buch geschrieben hat, das schmälert in meinen Augen nicht die Absicht des Autors mit diesem Buch, weil darum müssen wir immer fragen, was will Gott uns oder was will der Autor uns mit diesem Buch oder mit dem, was er aufgeschrieben hat, sagen? Wo steckt Gottes Weisheit und Wahrheit da drin? Warum Oder was ist Gottes Absicht mit diesem Buch in der Bibel? Auch Jesus hat viele Gleichnisse verwendet, also Sachen gesagt, die so nicht stattgefunden haben, aber er hat anhand eines Gleichnisses eine viel größere Wahrheit dargestellt. Und so können wir das auch mit dem Buch Hiob verstehen. Und da ist ganz egal, also wir können sehr viel daraus lernen und es ist ganz egal, ob wir uns in der Rolle des Hiob wiederfinden oder vielleicht eben auch in der Rolle der 3 bzw. 4 Berater und Freunde. Ich denke, es verwundert niemanden von uns, dass Schicksalsschläge immer wieder dazu führen, dass Menschen Gott anklagen, dass sie von ihm enttäuscht sind und dass durch diese Anklage und durch diese tiefgehende Verzweiflung ein Graben entsteht zwischen Gott und den Menschen. Alles ist so einfach, wenn das Leben gut läuft, wenn man glücklich ist. Und dann auf einmal bricht so ein unerklärliches Leid in das Leben eines Menschen hinein. In meinem Berufsalltag begegnet mir das immer wieder, besonders bei Trauergesprächen, gar nicht mal aufgrund des Trauerfalls, sondern wenn wir dann das Leben dieses verstorbenen Menschen betrachten, da poppen ganz oft Augenblicke auf, wo wir da sitzen oder da stehen und sagen, das können wir nicht verstehen. Das ist unendlich tiefes Leid, was die Menschen dort erfahren. Auch in meiner Studienzeit im vergangenen Jahr bin ich mit so tiefem Leid konfrontiert worden, dass man den Glauben verlieren könnte. Das kann der Tod eines Kindes sein, Gewalterfahrungen, die Menschen erleiden, Morde, Unfalltode, auch Verluste durch Krankheiten, schwere Diagnosen, ein Pflegefall, der einen über die Maßen anstrengt und überfordert. Und ich könnte mir vorstellen, dass jedem von uns ein Beispiel im Bekanntenkreis oder vielleicht im eigenen Leben einfällt, wo das Evangelium, die gute Botschaft mit der eigenen Wirklichkeit ganz, ganz stark auseinanderklafft. Das ist die sogenannte Theodizee-Frage, die Frage nach der Rechtfertigung Gottes anhand oder in Anbetracht all des Leides in der Welt. Warum lässt Gott das Leid zu? Und weil die Frage eben auch schon oft gestellt wurde, gibt es natürlich auch Antworten, die Christen gefunden haben, um diesen Graben zu überwinden. Sie sagen zum Beispiel, dass Gott nicht der Urheber von Leid in der Welt ist, sondern allein der Mensch. Der Mensch hat einen freien Willen, er hat sich aufgelehnt gegenüber Gott und hat so die Sünde in das Leben, in diese Welt gebracht und mit der Sünde das Leid. Das glaube ich auch. Dennoch bleibt die Frage, warum Gott auch seinen Kindern Leid widerfahren lässt, nämlich auch da, wo das Leid keine direkte Folge von Schuld ist. Wir lesen davon, dass Hiob ein rechtschaffener, ein frommer, ein gläubiger Mensch war, der großes Ansehen hatte bei seinen Mitmenschen. Und Hiob versteht nicht, warum ihm gerade all dieses Leid widerfährt. Er glaubt nämlich, genauso wie wir manchmal auch, dass das Leid eine Folge von Sünde und von Ungehorsam ist. Ein ganz typisches Gottesbild oder auch moralisches Bild im Alten Testament, aber auch in unserem eigenen Leben. Und auf einmal merkt Hiob, seine Glaubensvorstellung von Gott, der die Menschen mit dem Leid straft, die passt nicht mehr. Und auch seine Vorstellung davon, dass das Leid eine Folge von Sünde ist, passt nicht mehr. Hiob betont in seiner Auseinandersetzung mit den 3 Freunden immer wieder, dass er sich selbst keiner Schuld bewusst ist. Ich lese uns mal vor aus Hiob, aus dem 9. Kapitel, aber wer das Buch mal gelesen hat, der wird viel mehr Stellen finden, wo das so ähnlich von Hiob ausgedrückt wird. Hiob hat gesagt, auch wenn ich schuldlos wäre, könnte ich ihm, Gott, nichts entgegnen. Nein, ich müsste ihn als meinen Richter noch um Gnade anflehen. Selbst wenn ich darauf drängte, dass er mir endlich eine Antwort gibt, würde er mich kaum beachten. Im Gegenteil, er würde im Orkan mich packen und grundlos meine Qual vermehren. Er gönnt mir keine Atempause und sättigt mich mit Bitterkeit. Wollte ich meine Kraft mit ihm messen? Er ist der Stärkere. Aber es geht ums Recht. Warum lädt er mich nicht vor, damit ich mich verteidigen kann? Selbst wenn ich Recht hätte, würde Gott mich zum Geständnis zwingen. Ich müsste mich vor ihm schuldig erklären, auch wenn ich schuldlos wäre. Ja, ich bin unschuldig. Aber es ist mir völlig gleichgültig, so sehr hasse ich mein Leben. Es ist alles einerlei, deshalb sage ich, egal ob du gottlos bist oder fromm, er bringt dich doch um. Das sind ganz schön harte Worte eines gläubigen, frommen Menschen. Und ich finde das toll. Ich finde es so klasse, dass der Hiob so ehrlich ist. Es wäre ein leichtes gewesen für Hiob zu sagen, ich bekenne mich schuldig, ich habe irgendwas falsch gemacht, was mir vielleicht nicht bewusst ist, ich bitte um Vergebung. Aber Hiob bleibt über Kapitel, über Monate hinweg, über eine lange Zeit hinweg in der Auseinandersetzung mit drei Freunden, die ihn alle davon überzeugen wollen, du bist schuldig geworden irgendwo, anders lässt sich das Leid in deinem Leben nicht erklären. Aber Hiob sagt, ich bin nicht schuldig, ich will kämpfen mit Gott. Ich finde das toll. Hiob ist so ehrlich, der ist so aufrichtig. Er hat keine Angst mehr vor Gott. Er hat ja eh schon ziemlich viel verloren. Er hat keine Angst mehr vor Gott. Er weiß, wie er gelebt hat und er wäre bereit für seine Sünde um Vergebung zu bitten, aber er will Gott nichts vorheucheln und seinen Nächsten. Da ist nichts, was ihm bewusst ist, was zu diesem vielen großen Leid geführt hat in seinem Leben. Und hier an dieser Stelle berührt dieser schicksalgeplagte Mann unser Leben. Tendieren wir nicht auch immer wieder dazu, alles Schreckliche erklären zu müssen und vor allen Dingen Gott rechtfertigen zu müssen? Bekennen wir manchmal unsere Schuld, obwohl wir uns gar nicht schuldig fühlen, nur damit wieder Frieden ist, damit die Harmonie wiederhergestellt ist? Wie gehen wir mit anderen Menschen um, die großes Leid in ihrem Leben erleben? Verhalten wir uns wie die drei Freunde und versuchen es, vielleicht subtil, vielleicht auch ganz offen, besser zu wissen, Rat zu geben, weil wir glauben, irgendwie müssen wir doch das Bild des guten und gerechten Gottes aufrechterhalten? In dem Buch hier wird uns Andreas vorgestellt. Er ist 30 Jahre alt und hat Wirtschaftswissenschaften studiert. Er hat russlanddeutsche Wurzeln und er gehört einer baptistischen Freikirche an. Und der erste große Schicksalsschlag in seinem Leben war der Tod seiner jüngeren Schwester, die an einem Hirntumor gestorben ist. Ich lese uns mal ein paar Zitate von ihm vor, auf der Seite 110. Mein Problem ist, ich habe einfach kein Vertrauen zu Gott. Ich verstehe ihn nicht. Ich verstehe seine Wege nicht, die ich verstehen möchte. Aber Gott hat sie mir nicht erklärt. Und so funktioniert eine Beziehung nicht. Oder ich habe dann reflektiert über mein ganzes Leben oder was ich alles als göttliche Erfahrung betrachtet habe. Und das waren alles so Banalitäten. Und bei wirklich wichtigen Sachen habe ich irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass da was Göttliches oder was auch immer passiert. Zwischendurch habe ich ein paar Erfahrungen im Leben gemacht, wo ich festgestellt habe, dass ich Gott einfach nicht verstehe. Wie er ist oder warum das so ist. In meinem Umfeld sind einige Menschen gestorben. Ein Schlüsselerlebnis. Da waren Freundinnen von mir, die waren jünger als ich, alle zusammen unterwegs mit dem Auto zu Geburtstagsfeiern. Und die hatten einen Unfall und sie sind alle bis auf eine gestorben. Interessant ist, dass seine Gemeinde, vor der er diesen Glaubensabbruch ausspricht und bekennt. Er tritt auch aus als Mitglied, aber er geht trotzdem weiter in die Gottesdienste. Und das Interessante ist, dass die Gemeinde diesen Glaubensabbruch akzeptiert und toleriert. Vielleicht auch, weil sie hier spüren, da ist einer ehrlich, der macht uns nichts vor. Und vielleicht rührt er auch etwas in uns an, wo es uns ganz ähnlich manchmal geht. Können wir über unsere Zweifel reden, hier in der Gemeinde, ohne dafür verurteilt zu werden? Oder tendieren wir dazu, die Widrigkeiten des Lebens immer wieder zu erklären, zu interpretieren und vielleicht sogar zu rechtfertigen? Ich möchte uns mal vorlesen. Über ihn wird gesagt, er fühlt sich dort in der Gemeinde einfach wohl, auch wenn er bemerkt, dass es in christlichen Gruppen die Tendenz gibt, die eigene Situation besser darzustellen, als sie in Wirklichkeit ist. Warum ist das so? Ich könnte mir vorstellen, dass auch hier bei uns es so ist, dass wenn jemand zugibt, dass er etwas nicht glauben kann, lass es die Jungfrau geboren sein oder die Auferstehung von den Toten oder die Heilung einer Krankheit, wenn jemand das zugibt, dass er das nicht glauben kann, dass er schnell das Gefühl bekommt, er ist nicht ganz richtig, er ist nicht so geistlich wie die anderen. Und das ist die Anfrage an uns als christliche Gemeinde. Dürfen wir zweifeln? Sind Zweifler bei uns willkommen? Sind die Geplagten bei uns willkommen? Ist es wirklich unsere Aufgabe, dass wir unsere Bilder, die wir von Gott haben, zu rechtfertigen? Passiert dann nicht genau das, was Menschen dazu bringt, den Glauben zu verlieren? Nämlich, wenn sie in ihren Mitbrüdern und Mitschwestern nur Besserwisser und schlaue Ratgeber finden als ehrliche und aufrechte Mitleidende, Mitsuchende. Wir müssen nicht immer die Antwort auf alle Fragen wissen. Auch ich als Pfarrerin darf sagen, das macht mich sprachlos. Ich kann dazu nichts sagen, aber ich kann mit dir leiden, ich kann das mit dir aushalten. Schweigen fällt uns echt schwer, also mir zumindest. Mir fällt das schwer, Fragen unbeantwortet zu lassen, Spannungen auszuhalten. Hiob macht eigentlich das einzig Richtige, er bleibt an Gott dran. Und das Tolle ist, Gott wertschätzt das. Gott möchte viel lieber deine Aufrichtigkeit als ein tolles Glaubensbekenntnis. Gott sieht das Herz an. Irgendwo in der Bibel steht, ich glaube bei einem Propheten oder in dem Psalmen, Gott liebt ein gedemütigtes und zerbrochenes Herz. Warum? Weil es echt ist. Da gibt's nichts mehr zu beschönigen. Ich lese uns noch aus Hiob vor. Ganz am Ende, im 42. Kapitel, steht, nachdem der Herr dies alles zu Hiob gesagt hatte, also Gott wendet sich durch Wetterstürme an Hiob und zeigt Hiob seine große Macht, dass er alles in seiner Hand hält. Da, wo wir denken, Gott hat die Kontrolle verloren über diese Welt, da spricht Gott und sagt, ich bin immer noch der Schöpfer und ich halte diese Welt mit all den Terroranschlägen, aller Gewalt, mit allem Leid immer noch in meiner Hand. Und nachdem der Herr dies alles zu Hiob gesagt hatte, wandte er sich an Eliphas, einer der Freunde aus Teman. Ich bin voller Zorn über dich und deine beiden Freunde. Ihr habt nicht die Wahrheit über mich gesagt, so wie mein Diener Hiob es tat. Bringt nun 7 junge Stiere und 7 Schafböcke, geht damit zu meinem Diener Hiob und bringt sie als Brandopfer dar. Hiob soll für euch beten, denn nur ihn will ich erhören und euch um seinetwillen nichts Böses tun, denn ihr habt nicht wie er die Wahrheit über mich gesagt. Liebe Schwestern, liebe Brüder, das ist der einzige Weg, wie wir unseren Glauben vertiefen und heiligen können, wenn wir im Leid, in der Tiefe, in der Zerrissenheit, in der Dunkelheit an Gott dranbleiben. Einfach nur dranbleiben, weiter mit ihm reden oder auch weiter mit ihm schweigen, weiter ihn fragen, aber in seiner Gegenwart bleiben. Nicht ausweichen, nicht fliehen, sondern genau da bleiben, wo es schwierig und anstrengend ist. Die große Enttäuschung und das große Leid aushalten. Das Faszinierende ist nämlich, dass wir in diesem schrecklichen Leid Gott so nah sind wie nirgendwo sonst. Warum? Weil Jesus genau in diese Tiefe hineingegangen ist. Er ist in den emotionalen, in den geistlichen und in den körperlichen Tod hineingegangen und hat ihn überwunden. Wer diese Tiefe aushält, den kann nichts mehr erschrecken. Das ist der Umgang Gottes mit dem Leid dieser Welt, das eben nicht immer selbst verschuldet ist oder Folge eines sündhaften Verhaltens. Er hält es aus. Er erträgt es. Die Liebe glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles, sie erträgt alles. Die Liebe hört niemals auf. Gott geht hinein in die Finsternis. Und weil er selbst das Licht ist, Gott kann sich selbst nicht verleugnen, wird jede Finsternis, in die er hineingeht, hell. Vielleicht zaghaft erst, aber dann immer heller. Wenn wir das erfahren und glauben, dann können wir selbst im Gefängnis, selbst in einem schweren Schicksalsschlag immer noch Gott sagen, ich glaube an dich, ich bleib bei dir, ich verstehe dich nicht, ich bin entwurzelt, verletzt, enttäuscht, erschrocken, aber ich bleib bei dir. Meine Seele hängt an dir, ich klebe an dir. Ich gehöre dir. Da begreifen wir, dass diese zerschundene Welt, an der wir gerade teilhaben durch einen eigenen Schicksalsschlag, dass das genau das ist, was Gottes Herz auch aufschreien lässt und was ihn letzten Endes dazu gebracht hat, diesen Weg zu wählen, anstatt wie ein Herrscher nur seine Macht zu demonstrieren, so wie wir es Menschen, wie menschliche Herrscher das gerne tun, und ihre Macht zur Schau stellen. Ich danke Jesus, dass er dort am Kreuz hing. Ich danke ihm, dass er diese Einsamkeit, diesen Schmerz, diese Finsternis ausgehalten hat. Das ist der Grund, warum Schicksalsschläge uns nicht von Gott trennen müssen, sondern sie uns mit ihm vereinen können. Wir sterben mit Christus, wenn wir Leid aushalten. Für selbstverschuldetes Leid, das gibt's natürlich auch. Da gibt's Vergebung und Barmherzigkeit und Versöhnung. Und für unverschuldetes Leid gibt es Mitgefühl und Mitleid eines großen liebenden Gottes, der durch das Mitleiden und Mitaushalten dem Leid die Macht genommen hat. Ich preise diesen Gott, der sich nicht zu gut war, zu vornehm, zu herrlich, zu gerecht, sondern der bereit war, sich all dieser Herrlichkeit zu entäußern und ein Mensch zu werden, der in die tiefste Tiefe ging, der hinabgestiegen ist in das Reich des Todes, in das Reich der Hölle und der Verdammnis, um uns den Weg in die Ewigkeit zu bereiten. Ich preise diesen Gott, der unsere Anklage, unsere Wut, unser Nichtverstehen, unsere Trauer und unseren Schmerz aushält und versteht. Er hat alle Macht, uns auch nach einem Schicksalsschlag wieder zu trösten, zu stärken, zu ermutigen und zurück ins Leben zu führen. Auch das lehrt uns das Buch über Hiob. Ich wünsche mir, dass wir als Christen nicht zu solchen Menschen werden, dass wir die Frage nach dem Leid ausklammern oder schönreden oder dass wir schweren und zunächst unbeantwortbaren Fragen ausweichen oder sie verdrängen. Wir haben keinen Grund, vor irgendeinem Thema unseres Lebens oder dieser Welt Angst haben zu müssen. Wenn Jesus diese Welt überwunden hat und er in uns lebt, was gibt es dann, was uns Angst machen könnte? Was gibt es, was wir verdrängen sollten? Nichts. Gott möchte dich freimachen von deinen Ängsten. Gerade auch jetzt in dieser Zeit, wo wieder so viel Angst in unser Leben gepflanzt wird. Gott möchte dich seine Liebe ganz tief innen drin spüren lassen. Gerade auch da, wo du an deine Grenzen, an deine Glaubensgrenzen stößt. Amen. Und der Friede Gottes, der wirklich höher ist als all unsere Vernunft, alles, was wir verstehen und begreifen können, der bewahre unsere Gedanken und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Während die Band sich hier vorne aufstellt, möchte ich noch sagen, dass wir immer auch ein paar Fragen zur Vertiefung beim Predigt-Download mit einstellen werden, sodass man die alleine für sich oder auch im Hauskreis noch besprechen kann. Ich wünsche euch für diese Gespräche Gottes Segen.